The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 9. September. Die Welt trauert. Queen Elizabeth II. Ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das ist eine Nachricht, die klingt im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich. Denn sie hat das Vereinigte Königreich und Nordirland schon regiert, bevor viele von uns auf die Welt gekommen sind. Kein anderes amtierendes Staatsoberhaupt weltweit war länger im Amt als Elizabeth II. Und man konnte schon das Gefühl haben, nichts kann ihr etwas anhaben. Weder persönliche Tragödien noch geopolitische Entwicklungen, nicht der Tod ihrer Schwiegertochter Diana, der Brexit, Corona, der Ukraine-Krieg und vieles, was seit 1952 in der Welt passiert ist.
May God bless and guide you all through the coming year.
Denn vor 70 Jahren hat sie den Thron bestiegen und hat viele andere kommen und gehen sehen. Queen Elizabeth war das Gesicht, das Herz und die Seele ihres Landes, des Königshauses und der Monarchie. Sie bleibt uns auch als große Freundin von Hunden und Pferden in Erinnerung und sie war bekannt für ihre farbenfrohen Kostüme. Dazu sagte sie einmal, würde ich beige tragen, wüsste keiner, wer ich bin. Nach dem Tod ihres Ehemannes Prinz Philip 2021 ging es ihr zuletzt immer schlechter. Die öffentlichen Auftritte wurden weniger. Doch noch in diesem Jahr rund um ihr Thronjubiläum blitzte bei einem Video mit der Kinderbuchfigur Paddington Bear ihr sehr feiner britischer Humor auf, den sie meistens in der Öffentlichkeit versteckte.
Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies.
So do I. I keep mine in here. Later.
Noch am Dienstag hatte sie Liz Truss zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Ihr Sohn Prinz Charles ist nun der neue König. Wir verneigen uns vor einer Monarchin, die weit über die Grenzen ihrer Heimat geschätzt wurde. Farewell, Queen Elizabeth. God save the Queen.
Es zeigt, wes fossilen Geisteskind Sie noch immer sind. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gab sich nach seinem verunglückten TV-Auftritt bei Sandra Maischberger kämpferisch gestern im Bundestag. Und er hat sich und der Bundesregierung auch noch etwas ins Hausaufgabenheft geschrieben.
Wir müssen das Marktdesign am Strommarkt ändern. Wir müssen die fiskalpolitischen Rahmen neu denken. Wir müssen die Geschwindigkeit und die Entschlossenheit, mit der politische Entscheidungen fällen, hinterfragen und verändern, wie wir es getan haben. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank.
Robert Habeck wird als Manager an der Bewältigung dieser Krise an zentraler Stelle gemessen werden. Hat er eine glückliche Hand und seine Kommunikationsabteilung muss keine Insolvenz anmelden und Deutschland kommt gut und halbwegs warm durch diesen Winter, kann er den nächsten politischen Schritt machen und diesen Mann vielleicht ablösen.
Dass wir tapfer und mutig in diesen Winter hineingehen können.
Aber das mit dem Winter ist tatsächlich so eine Sache. Denn es droht das nächste Ungemach für Habeck, was noch gar nicht so viele auf dem Schirm haben. Und er offensichtlich auch nicht, denn
der Dieselreiniger AdBlue wird immer knapper. Der Verband
AdBlue ist für die gesamte Transportbranche unerlässlich. Im ZDF wird erklärt, wozu man es braucht.
um Abgase bei modernen Dieselmotoren zu reinigen.
Und wenn AdBlue fehlt,
den Zusatz benötigen 90% aller Laster.
Dann wird es problematisch für den Lastwagen und damit auch für den Spediteur.
Sollte es kein AdBlue mehr geben, würden fast alle modernen Lkw automatisch stehen, mit spürbaren Folgen für die Wirtschaft.
Wenn die Lkws nicht mehr fahren, bricht es alles zusammen, es steht die gesamte Wirtschaft,
sagte dieser Unternehmer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Angesichts der Verknappung und einer Verzehnfachung des Preises in den letzten Wochen wird Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr ebenfalls ziemlich deutlich.
Das sind über 70% der Güter, die mit dem Lkw transportiert werden. Wenn diese Lkws keinen AdBlue-Nachschub bekommen, bleiben sie stehen und können nicht mehr weiter betrieben werden. Mit allen Auswirkungen vom Supermarktregal über die Apotheke bis hin zur Krankenhauslogistik.
Und er fordert dringliche politische Maßnahmen und einen runden Tisch, um das Problem zu beheben. Aber das zuständige Bundeswirtschaftsministerium sieht gar keine Mangellage. Daher sagte der Sprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr sogar gegenüber der Bild-Zeitung, Robert Habeck fährt Deutschland an die Wand. Robert Habeck sollte hier aufpassen und die Kraft von leeren Supermarktregalen nicht unterschätzen. Sonst könnte AdBlue der nächste Stolperstein einer grünen Kanzlerschaft sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart spricht im Interview mit Rainer Robra, Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, über die öffentlich-rechtlichen Sender.
Und vielleicht sogar sich darüber schlüssig zu werden, ob so eine monokratische Intendantenverfassung heute noch zeitgemäß ist.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten beide über Neuigkeiten von den Notenbanken, von der Fed und von der EZB. Wir wundern uns über leere Konzerthallen und in Frankreich hat man endlich einen Vorwand gefunden, um das Tragen von Flipflops zu verbieten. Die öffentlich-rechtlichen Sender stehen spätestens seit dem Skandal rund um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ziemlich unter Druck. Bekannt wurde Schlesinger vor allem durch ihre angebliche Vorliebe für teuren Parkettboden aus Italien, luxuriöse Autos mit Massagesitzen und für ihre privaten Dinnerpartys, die sie dann über den Sender abgerechnet hat. Dazu kommt ihre lockere Finanzpolitik, als es um das Prestigeprojekt Digitales Medienhaus ging. Die Liste der Vorwürfe geht noch weiter, wie auch ihr ehemaliger Haussender RBB berichtet.
Nach Dienstwagenaffäre mit fraglichem Steuermodell und möglichen Fahrten für den Ehemann der Intendantin, nach undurchsichtigen Beraterverträgen und Kostenexplosion für das geplante digitale Medienhaus interessiert sich nun auch die Berliner Staatsanwaltschaft mit etwas Verspätung für das System Schlesinger, wie die Boulevardpresse raunzt.
Nicht nur ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sind sauer auf die Ex-Intendantin. Auch die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihren Gebührengeldern diesen Luxus überhaupt erst ermöglicht haben. Sie fordern eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Wir hoffen, dass einfach mehr Aufklärung kommt und dass wirklich eine Veränderung, eine Reform kommt im großen Stil. Also nicht jetzt nur Frau Schlesinger, sondern es ist ja viel weitreichender.
Genau für solch eine Reform spricht sich auch Rainer Robra aus. Er ist der Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt und im Interview mit Gabor Steingart erklärt der CDU-Politiker, dass es weniger das Verschulden Einzelner sei, als vielmehr ein Problem des Systems. Aber hören wir doch mal, welche Vorschläge er für eine Reformierung unterbreitet. Los geht's!
Einen schönen guten Morgen, Rainer Robra.
Ja, guten Tag, Herr Steingart.
Wir haben ja den Fall beim RBB erlebt, erfahren müssen, was da passiert ist. Was würden Sie sagen? Ist das ein Einzelfall, wie viele ARD-Funktionäre jetzt sagen, oder ist das die Spitze eines Eisberges?
Ja, ich habe schon den Intendanten länger vorgehalten, sie seien die letzten absoluten Fürsten seit Ludwig dem 14. Interessanterweise sagen die NDR-Redakteure ja jetzt, auch das Funkhaus Hamburg sei ein Fürstenhaus.
Und einen politischen Filter habe man über die Berichterstattung gelegt. Das hat mich schon irritiert. Das Wort politischer Filter hatte ich lange nicht mehr gehört. Die DDR ist beendet.
Ja, das ist in der Tat so. Aber es ist schlicht und ergreifend so, dass die Intendanten eine Machtfülle haben, die extrem starke Charaktere voraussetzt. Nun ist jeder Mensch anfechtbar. Und deswegen bin ich sehr dafür, die Macht der Intendanten zu begrenzen, auch durch stärkere Einbeziehung der Gremien. Dazu dient der dritte Medienänderungsstaatsvertrag, der gerade den Landtagen zur Stellungnahme vorliegt, und vielleicht sogar sich darüber schlüssig zu werden, ob so eine monokratische Intendantenverfassung heute noch zeitgemäß ist und ob wir nicht, wie der Schweizer Rundfunk das sehr erfolgreich praktiziert, ein ans Aktienrecht angelehntes Modell eines Anstaltsvorstandes benötigen.
Das heißt, Sie wünschen sich stärkere Kontrolle, denn die Gremien, ehrlich gesagt, die haben ja da beim RBB auch versagt, denn zwischen der Intendantin und dem Verwaltungsratsvorsitzenden bestand ja doch erkennbar ein System von gegenseitigen Gefälligkeiten.
Ja, das ist bedauerlicherweise wahr. Aber man muss vielleicht nochmal differenzieren zwischen Kompetenzen, die die Anstalten haben und nutzen, und Kompetenzen, die die Gremien haben, aber eben auch nicht nutzen. Und das war tatsächlich ein Kontrollausfall beim RBB Berlin, der vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber im Grundsatz mit den vorhandenen Kompetenzen hätte begrenzt oder bemerkt werden müssen. Was wir jetzt anstreben, ist eine deutliche Ausweitung der Kompetenzen, auch im Programmlichen, bei der wirtschaftlichen Führung der Häuser, bis hin zu wirtschaftlichen Kennzahlen, die über alle Anstalten erhoben werden, sodass man auch endlich mal in der Lage ist, zu vergleichen, warum in manchen Anstalten bestimmte Aufgaben teurer wahrgenommen werden als in anderen oder bestimmte Programme teurer produziert werden als in anderen. Typische Programme wie Tatorte oder Talkshows und dergleichen mehr, das geht ja bisher nicht.
Denn die Globalsummen, Herr Ropra, sind ja mehrfach schon untersucht worden. 8,5 Milliarden Gebühreneinnahmen. Der BBC kommt mit der Hälfte aus, macht ein in aller Welt respektiertes Programm, ist bei Kriegsberichterstattung und anderen Krisen ganz vorne mit dabei, anders als ARD und ZDF. Also muss man nicht gründlicher ran an die Summe und dann auch an die Strukturen?
Naja, es ist deutlich zu unterscheiden zwischen dem, was die Anstalten alleine können und müssen, und dem, was die Politik bereitzustellen hat. Also die Politik hat keine 172 Beteiligungen an Gesellschaften den Anstalten vorgegeben und keine 43 Gemeinschaftseinrichtungen, die zum Teil ja keiner Gremienkontrolle unterliegen. Das ist alles selbst gemacht. Die Politik hat nicht vorgegeben, wie viel Geld für die Verwaltung genutzt wird. Was wir vorgegeben haben, ist es, das Erste ist zu machen, das Zweite ist zu machen, und dann kommen noch eine Reihe kleinerer Aufträge für den KIKA, für Phoenix, für Arte, für Dreisat und so weiter. Es steht in keinem Staatsvertrag, wie viele Mittel dafür einzusetzen sind. Und deswegen ist es jetzt zunächst mal ein dringender Appell auch an die Intendanten und die Gremien, sich selber zu fragen und auch finanzwirksame Selbstverpflichtungen abzugeben, um die Kosten für die Erstellung des Programms deutlich zu reduzieren. Wir werden uns natürlich auch als Länder Gedanken darüber machen, ob wir weitere Beschränkungen im Programm vornehmen können. Wir stoßen dann eben immer sehr schnell an unsere verfassungsrechtlichen Grenzen. Wenn ich jetzt sage, so jetzt das Erste oder das Zweite darf nur maximal so und so viel Prozent Information geben, so und so viel Prozent Unterhaltung, so und so viel Bildung und Kultur. Und sonst ist die wichtigste Strukturfrage, die bleibt es bei 9 Landesrundfunkanstalten oder schließen sich die beiden, die Empfänger von Unterstützung im Finanzausgleich sind, also Radio Bremen und der Saarländische Rundfunk, vielleicht doch mal einer anderen Anstalt an, um auch da Kosten zu minimieren.
Aber der Glaube, dass die Systeme sich von alleine reformieren, Sie haben ja vorhin den Sonnenkönig Ludwig XIV. Zitiert, der hat sich nicht alleine abgeschafft, wie wir uns erinnern, so wie auch der Feudalismus in Deutschland nicht von alleine weggegangen ist. Da hat es die bürgerliche Revolution gebraucht, die Aufklärung, auch den Sturm der Bastille. Will Sie also fragen, muss die Politik nicht hier ihren Gestaltungsauftrag ernster nehmen und nicht das den Gremien der betroffenen Sender überlassen?
Ja, also zunächst mal haben wir ja jetzt bleiben wir mal im Bild, vorrevolutionäre Lage, weil es eben sehr, sehr viele Menschen gibt, die das nicht mehr akzeptieren, was ihnen von den öffentlich-rechtlichen Anstalten geboten wird. Also der Druck ist jetzt auf dem Kessel. Und man muss eben wirklich sehr genau hingucken, was ist der Auftrag an die Länder? Wie definieren wir den Programm, also der verfassungsrechtliche Auftrag an die Länder, den Programmauftrag zu definieren? Bis zu welcher Konkretheit können wir da gehen und wie wird der von den Rundfunkanstalten umgesetzt. Und die Art und Weise der Umsetzung, der Finanzaufwand, der bei der Umsetzung betrieben wird, ist zunächst mal der Schlüssel zur Kostensenkung. Niemand hat gesagt, dass das 6 Milliarden bei der ARD kosten muss, sondern das sind ist schlicht die Definitionskompetenz der Intendanten zu sagen, für die Erfüllung des Auftrages brauche ich diesen Aufwand und jenen Aufwand und jenen Aufwand. Wir haben dann die KEF, die das Ganze auf Flüssigkeit überprüft, aber auch nicht wirklich intervenieren kann. Deswegen ist es schon so, dass, wie Weiland Münchhausen, sich auch die Intendanten am eigenen Job aus dem Sumpf ziehen müssen.
Na, da bleibe ich skeptisch. Zeitenwende ist ja das Stichwort in diesen Tagen bezogen auf die Bundeswehr. Aber wir haben ja viele Zeitenwenden erlebt. Nach 1945 wurde vieles geschaffen, was danach wieder abgeschafft wurde. Bei der DDR mal angefangen, aber auch die Demilitarisierung Deutschlands wurde wieder zurückgenommen. Wir haben viele Einrichtungen, also die nach 1945 geschaffen wurden und die dann tatsächlich im historischen Verlauf sich als dann auch erledigt erwiesen haben. Handelt es hier nicht sich auch bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die waren Teil des Re-Education-Programms, der Rückerziehung der Deutschen zur Demokratie, muss hier nicht auch vom Gründungsgedanken bis hin zum Umfang, den das Ganze angenommen hat, neu gedacht und dann vielleicht auch tatsächlich eine Zeitenwende vollzogen werden?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Nur die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat den Anstalten gewissermaßen eine Ewigkeitsgarantie gegeben. Nicht in allen Einzelheiten, aber die Grundstruktur der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes wiederholt betont worden, für unangreifbar erklärt worden. Und das muss natürlich die Politik beachten. Wir haben es ja bei dem Versuch, in die Beitragsdebatte noch eine neue Dynamik zu bringen, indem Sachsen-Anhalt vor 2 Jahren die Zustimmung zum Beitragsstaatsvertrag verweigert hat, erlebt. Das Verfassungsgericht hat die so gerissene Lücke geschlossen und gewissermaßen kraft eigenen Rechts den Beitrag dann in Höhe von 18,36 Euro festgesetzt.
Ich habe das registriert. Sie haben sich damals eine blutige Nase geholt mit Ihrem Vorstoß. Gleichwohl, glauben Sie tatsächlich, dass eine Ewigkeitsgarantie in diesem Fall gelten kann? Politisch frage ich Sie jetzt, Sie sind Minister.
Nein, ich würde mir da wirklich auch eine kritischere Sicht auch des Verfassungsgerichts auf die unter diesem Schutz entstandene Realität wünschen. Es kann nicht jede Entscheidung der Intendanten das Programm mit Kosten in der aktuellen Höhe zu gestalten unter verfassungsrechtlichem Schutz stehen. Und es müssen sich auch die Intendanten zumindest der Kontrolle der Gremien stellen. Die Gremien vertreten ja die Zivilgesellschaft in den Anstalten. Die erleben das ja in ihrem sonstigen Umfeld auch, mit welcher Kritik sie konfrontiert werden und sollten in der Lage sein, das einzubringen. Das sind sie bisher nicht, aber das wollen wir ja mit dem jetzt in der Abstimmung befindlichen Staatsvertrag ändern.
Und konnten Sie Ihre Kritik und Ihre Position, die ja eine tatsächlich reformistische ist, keine, die das Abschaffen fordert, konnten Sie die auch schon in den, ich sag mal, Tagesthemen vortragen?
In den Tagesthemen habe ich noch keine Position vorgetragen zu diesem Thema.
Wäre doch mal eine Idee, oder?
Ja, aber wie gesagt, das ist ja die Krux mit der journalistischen Unabhängigkeit. Nicht? Das müssen die Tagesthemenredakteure
selber entscheiden.
Ja,
das ist wiederum richtig, das ist richtig. Na gut, vielleicht hört uns einer zu und sagt sich, komm her, diesen mutigen Menschen, diesen Herrn Robra aus Sachsen-Anhalt, den laden wir mal ein. Also, ich bedanke mich ganz herzlich für unseren Austausch.
Ja, gerne, Herr Steingart.
Am vergangenen Samstag startete die Neuauflage unseres Gesellschaftspodcasts Der achte Tag von und mit meiner Pioneer-Kollegin Alef Doan. Neben neuen Rubriken wie zum Beispiel die Stilfrage ist weiterhin Deutschland neu denken das Motto, auch in dieser mittlerweile 7. Staffel. Vergangene Woche hat sich Alef mit dem Journalisten Dennis Yücel unter anderem über Meinungsfreiheit ausgetauscht. In der neuen Episode, die morgen früh um 8 Uhr erscheint, wird die evangelische Theologin Margot Kessmann ihren kontroversen Standpunkt vertreten, warum sie strikt gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ist. Wir haben für Sie zur Einstimmung auf die morgige Ausgabe jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem gut 20-minütigen Gespräch.
Sie sagen und schreiben, dass Sie es für eine gefährliche Illusion halten, Waffengewalt mit Waffen stoppen zu können. Das bedeutet jetzt konkret, dass Sie sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen, richtig?
Ja, das ist richtig. Und im Moment ist das natürlich eine Position, die massiv angegriffen wird. Ja, Sascha Lobo sagt dann, das sind Lumpenpazifisten. Und Herr Lambsdorff hat gesagt, wer jetzt für Frieden demonstriert, ist die fünfte Kolonne Wladimir Putins. Und ein freundlicher Kollege hat mir gesagt, ich hätte Ponyhof-Theologie. Also die Diffamierung der pazifistischen Position ist derzeit wirklich massiv.
Lassen Sie uns mal versuchen, ein bisschen Differenzierung hier in dieses ganze Thema reinzubekommen. Ich glaube, die wenigsten würden Menschen dafür kritisieren, wenn sie für Frieden demonstrieren. Das geht, glaube ich, den allermeisten so, dass sie das erstmal gut finden. Aber es gibt eben dieses sehr alte Argument, das auch in diesem Fall immer wieder herausgeholt wird, nämlich, dass Pazifismus in Zeiten des Krieges unterlassene Hilfestellung ist. Sie kennen das Argument. Wie hebeln Sie das aus oder wie gehen Sie damit um?
Erstmal möchte ich sagen, dass Pazifistinnen und Pazifisten niemals sagen, sie können ihre Hände in Unschuld waschen und dass sie unschuldig sind, weil sie gegen Waffenlieferungen sind, sondern schuldig werden kann der Mensch durch Waffen und auch durch den Verzicht auf Waffen. Das ist sehr klar. Nur ist unsere Frage, werden mehr Waffen Frieden schaffen? Mir wird dann gesagt, der Blutzoll in Anführungsstrichen, ich finde schon das Wort furchtbar, muss hochgetrieben werden, damit die Verhandlungsposition der Ukraine besser ist. Und da ist meine Frage, muss nicht schneller Waffenstillstand das Ziel sein, meinetwegen durch eine UN Peacekeeping Force Gruppe oder anderes? Und dann können Verhandlungen stattfinden. Aber erstmal, finde ich, müssen Waffen schweigen und wir nicht diesen Krieg verlängern durch mehr Waffen.
Meine Kollegin Alef Doğan und die Theologin Margot Kessmann morgen im neuen achten Tag ab sofort immer samstags ab 8 Uhr und immer mit Impulsen, Gedanken und Ideen zur Kultur, Philosophie, Umwelt, Politik und Gesellschaft, um Deutschland neu zu denken.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da hat in Hannover der erste Bundesparteitag der CDU in Präsenz seit fast 3 Jahren begonnen. Was hat CDU-Chef Friedrich Merz bei dem Treffen vor? Was will die CDU programmatisch beschließen? Das bespreche ich jetzt mit Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker, der live vor Ort ist. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Chelsea.
Was ist das zentrale Thema des Treffens?
Ja, Chelsea, das zentrale Treffen an diesem Parteitag wird natürlich die Energiekrise in Deutschland sein und die Antwort der größten Oppositionspartei darauf. Friedrich Merz hat einen energiepolitischen Leitantrag schreiben lassen, unter anderem von Jens Spahn und Andreas Jung, den beiden Fraktionsvizes, die für Energie- und Umweltschutz zuständig sind. Und es soll darum gehen, die Ampelkoalition voranzutreiben, mehr Entlastungen für den Mittelstand und die Industrie zu fordern, ist eine Sache, aber auch eine verlängerte Laufzeit der Atomkraftwerke. Das ist eine der Debatten, die die Union in den nächsten Tagen und Wochen anzetteln will. Naja, und dann gibt es noch das Nebenthema, das ein eigentliches Thema werden könnte, nämlich die Frauenquote in der CDU, die sehr heftig umstritten ist.
Es ist auch der erste physisch stattfindende Parteitag von Parteichef Friedrich Merz. Sitzt er fest im Sattel? Wo droht ihm vielleicht Gegenwind?
Ja, Chelsea, formell sitzt Friedrich Merz fest im Sattel. Das konnte man diese Woche erleben im Bundestag. Als Oppositionsredner ist er angekommen. Er greift die Ampel und den Kanzler scharf an. Aber in der Partei rumort es durchaus, denn es gibt Flügelkämpfe. Die Ausrichtung der Partei, will man mehr in die linke Mitte hinausstrahlen, ein sozialeres Programm bauen oder kommen konservative, wirtschaftsliberale Positionen zum Vorschein? Das ist immer noch eine Debatte in der Union. Und die Mittelstandsunion, die junge Union, die eigentlichen Fans des konservativen Friedrich Merz, die sind etwas enttäuscht von seiner Performance in den letzten Wochen und Monaten. Ihnen fehlen klare Kante, klare wirtschaftspolitische Positionen. Und da gibt es eben dieses Thema Frauenquote, wo Friedrich Merz einen ja beeindruckenden Schwenk hingelegt hat in den letzten Monaten und plötzlich ein Verfechter dieser Quote ist, die an der Basis, vor allem im konservativen Lager, sehr umstritten ist. Und deswegen ist die Abstimmung über die Quote an diesem Parteitag auch eine kleine Abstimmung darüber, wie fest Friedrich Merz wirklich im Sattel ist.
Gibt es auf den Fluren der Messehalle in Hannover vielleicht auch eine Debatte darüber, ob er der richtige Kanzlerkandidat ist, sollte die Ampel zusammenbrechen?
Ja, die Debatte kommt natürlich sehr früh, Chelsea, aber sie wird geführt. Auf den Fluren in der Messehalle, genauso wie in den Chatgruppen, ist Friedrich Merz der Richtige, wenn morgen die Ampelkoalition zum Beispiel auseinanderbrechen würde? Oder kann er der richtige progressive, moderne Konservative sein, der 2025 dann Olaf Scholz herausfordert. Da gibt es klare Lager und es gibt natürlich auch Männer hinter Merz, die sich ihre Gedanken darüber machen. Ich nenne nur Daniel Günther, Henrik Wüst, aber auch Markus Söder, die drei sehr einflussreichen Landeschefs. Gerade Henrik Wüst und Markus Söder haben sich in den vergangenen Tagen in Bayern lange getroffen und lange ausgetauscht. Also Friedrich Merz kann sich nicht sicher sein, dass er automatisch Kanzlerkandidat 2025 wird. Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Wir waren ja gerade auf dem Rhein. Insofern, Chelsea, diese Frage ist einfach noch zu früh. Friedrich Merz ist aktuell unangefochten, aber was 2023, 2024 kommt, das werden wir noch sehen.
Vielen Dank, Mac.
Vielen Dank, Chelsea, und bis später.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier schaut man heute wieder mal genau auf die neuen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, also verrate uns, was hat der amerikanische Notenbankchef gesagt und wie haben die Märkte darauf reagiert?
Er hat erneut gesagt, dass die Notenbank alles tun werde, um die Inflation zu bekämpfen. Und er sagte auch ganz deutlich, dass es keine Pause bei den Erhöhungen geben werde. Und auch die Hoffnungen mancher Anleger, dass wir in naher Zukunft vielleicht auch schon wieder Zinssenkungen sehen könnten, machte Powell zunichte. Die Fed werde nicht aufhören, bis der Job getan sei, sagte der Notenbankchef. Er verwies auch darauf, dass er auf jeden Fall verhindern wolle, dass sich die Menschen an die hohe Inflation gewöhnen. Das hätte nämlich den Effekt, dass die Inflation gerade deshalb dann oben bleibe, also nicht wegen den wirtschaftlichen Umständen, sondern weil die Menschen es erwarten. Das hatte auch in den 70er und 80er Jahren schon dazu geführt, dass die Inflation sich da so hartnäckig gehalten hatte. Diese Aussagen schickten die Märkte zunächst deutlich auf Talfahrt, später konnten die sich aber wieder etwas erholen und die Indizes schlossen sogar jeweils mit über 0,6% im Plus. Das lag ganz einfach darin, dass, obwohl die Aussagen von Powell wieder sehr ernüchternd waren, es doch eigentlich schon in die Märkte eingepreist ist, dass es weiterhin aggressive Zinserhöhungen geben wird. Hier gehen nämlich eigentlich schon fast alle davon aus, dass wir bei der nächsten FED-Sitzung wieder eine Erhöhung um den 0,75% bekommen werden. Was deshalb jetzt nächste Woche erstmal spannend wird, sind die neuen Inflationsdaten von August. Daran werden wir dann sehen, wie gut die Strategie der FED bisher aufgegangen ist.
Danke, Anne. Und wir machen direkt weiter mit unserer Kollegin in Frankfurt. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Die EZB hat gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen erhöht. Dieses Mal sogar deutlich erhöht um 0,75%. Wie hat der Euro darauf reagiert?
Die EZB hat in der Tat einen historischen Zinsschritt hingelegt. 75 Basispunkte hat es noch nie gegeben. Der Euro hat dennoch während der Pressekonferenz, als Christine Lagarde gesprochen hat, an Wert verloren. Die Präsidentin der EZB hat auch sehr klar gemacht, dass das nicht der einzige große Zinsschritt gewesen sein könnte, denn man geht auch davon aus, in der Zukunft stark an der Zinsschraube zu drehen, denn die Inflation ist unangemessen hoch und wird wahrscheinlich auch noch weiter steigen in den nächsten Monaten. Die EZB hat also dem Markt klar gemacht, beziehungsweise es zumindest versucht, was sie alles tun werden, um die Inflation wieder zurück zum Ziel zu bekommen.
Und Annette, du hast auf der Pioneer One während unserer Deutschland-Tour in Düsseldorf mit DWS-Manager Klaus Kaldemorgen ein langes Gespräch geführt. Das erscheint morgen als Investment-Briefing-Spezial auf thepioneer.de. Sag uns doch jetzt schon mal, worum es im Kern bei eurem Gespräch ging.
Ich habe mit dem bekannten Fondsmanager Klaus Kaldemorgen im Grunde genommen eine große Tour über die großen Themen der Kapitalmärkte gemacht. Wir haben über die EZB gesprochen, über den Ausblick für Aktien, den Ausblick für Renten, aber auch, was das große Thema Klimawandel für die Märkte bedeutet und was Anleger, auf welche Sektoren Anleger potenziell trotz der schwierigen Marktlage setzen könnten.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man dachte, dass wir alle wegen des langen Corona-Veranstaltungs- und Event-Lockdowns kulturell alle total ausgehungert sind. Dass wir die Theater- und Kinosäle stürmen und dass wir alle wie verrückt zu Konzerten rennen. Bedingt mag das stimmen. Den Großen der Branche kann es gerade nicht groß genug sein. Helene Fischer hat in München vor 130.000 Fans gespielt. Sag mal, die Fans haben es gespürt, die Spielfreude von der Sängerin und ihrer Band, kollektives Schwärmen, Jubeln, Feiern und den Moment genießen. Alle waren außer Rand und Band, genau wie bei einem anderen Megakonzert in diesem Sommer, nur eine ganz andere Musikrichtung. Die Ärzte haben dreimal hintereinander das Tempelhofer Feld in Berlin ausverkauft, insgesamt 180.000 Tickets. Daher verabschiedeten sie sich ganz brav von ihren Fans.
Schöne Grüße,
schöne Grüße.
Annami und Papi,
Fami, Spani,
da zu Hause,
da zu Hause.
Es war sehr schön.
Es war sehr schön, vor allem für die Bandkasse. Aber es gibt wohl viele Künstler gerade, die nur die kleinen bis mittelgroßen Hallen bespielen. Die müssen ihre Tourneen gerade absagen. Die Band Revolverheld zum Beispiel.
Hey ihr Lieben, ich komme heute leider mit einer wirklich extrem blöden und traurigen Sache zu euch. Kurz gesagt, wir müssen die Tour Anfang 2023 leider absagen.
Sichtlich mitgenommen der Frontmann Johannes Strate und stellt danach diese These auf. Die Eventbranche leidet an Long Covid. Strate ist ehrlich, sagt wie es ist, dass zu wenig Tickets für die geplante Tour verkauft wurden. Viele andere Künstler schieben bei Tourneeabsagen gerade produktionstechnische oder angeblich sogar gesundheitliche Gründe vor, um ihr Gesicht zu wahren. Erklären kann man die Zurückhaltung an der Konzertkasse so: Viele Menschen haben Angst, sich gerade in kleineren Hallen wieder mit Corona anzustecken. Mit Blick auf die drohende Gasrechnung nach diesem Winter wird das Geld zusammengehalten. Man spart, wo es nur geht. Und es gibt ein Überangebot an Veranstaltungen gerade, weil sich zwei Jahre lang so viel aufgestaut hat. Viele Superstars sind momentan gleichzeitig auf Tour und viele private Terminkalender sind einfach auch voll mit den verschobenen Konzerten, Hochzeiten und Familienfeiern. Also mein Appell an Sie heute Morgen ist, sollte sich noch irgendwo eine freie Minute finden und vielleicht noch ein wenig Geld übrig sein und solange es die Corona-Lage zulässt, gehen Sie ins Theater, ins Kabarett oder ins Konzert. Sie werden da gebraucht. Heute ist doch eine gute Gelegenheit. Thank God it's Friday.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich jetzt so viele darüber aufregen, dass eine Schule in Paris Badelatschen und Flipflops für die Schülerinnen und Schüler verboten hat. Debatten rund um bestimmte Kleidungsstücke werden in Ländern ohne Schuluniformen ja immer gerne mal geführt. Bei uns hier in Deutschland gab es ja zuletzt auch große Diskussionen darüber, als vor ein paar Jahren im schwäbischen Schwieberdingen an einer Schule das Tragen von Jogginghosen verboten wurde. Zulässig, zu chillig für den Campus. Auch unter den Jugendlichen herrschte keine Einigkeit bei dem Thema.
Aus meiner Sicht sehe ich keinen Grund, warum man keine Jogginghose in der Schule anziehen sollte oder anziehen dürfte.
Ich finde, Jogginghose gehört einfach nur nach Hause, auf der Couch.
Ja, also ich sehe das eher gegenteilig. Also ich habe jetzt kein Problem mit Jogginghosen an Schulen, weil eine Schule soll ja eigentlich eine gemütliche Atmosphäre zum Lernen bieten.
Ich glaube, den Lehrern ist das relativ egal, ob da jemand mit einer normalen Jeans oder mit einer Jogginghose hockt.
Jetzt also in Paris die Badelatschen. Die Begründung basiert allerdings nicht auf modischen Aspekten, wie man ja in Paris vielleicht vermuten könnte. Nein, es sind Sicherheitsaspekte, die ich durchaus nachvollziehen kann. Die Latschen wurden an der Schule verboten, weil es damit zu gefährlich ist, im Chemieunterricht Versuche durchzuführen. Die Idee dahinter ist gut. Nur die Frage ist, wo fängt der Schutz der Füße an und wo hört er auf? Theoretisch dürfte man dann aber auch keine Sandalen mehr tragen. Oder nur Sandalen oder Badelatschen mit dicken Strümpfen. Aber da sind wir dann doch wieder bei den modischen Aspekten. Das gehört auf jeden Fall verboten. Und zwar überall auf der Welt.
All you need is to be.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in diesen neuen Tag. Am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.